Den Predigttext dieses Ostersonntag-Gottesdienstes finden Sie im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt.
Liebe Ostergemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Liedermacher Wolf Biermann gehörte zu den bekanntesten Dissidenten und Systemkritikern in der ehemaligen DDR. Wie unzählige andere wurde er von der Staatsmacht verfolgt, bespitzelt, bedroht. So haben es in diesem Unrechtssystem ja auch viele Christen erfahren. Biermann verstand sich in seiner Kritik an der DDR damals ausdrücklich als Kommunist. Und was ihn schützte, war sicher seine große Popularität, die er mit seinen Liedern auch im Westen des Landes erlangt hatte. Dennoch wurde Biermann dann 1976 aus der DDR ausgewiesen und in die Bundesrepublik abgeschoben. Nun, seitdem hat sich seine weltanschauliche Position langsam verändert. Wie ein Journalist formulierte, Biermann sei nun sicher nicht zum Christentum übergetreten, aber auch kein Kommunist mehr, eher ein Skeptiker, ein Suchender. Und dann erzählt dieser Journalist von einem Gespräch, das er mit dem Liedermacher führte. Da berichtete Biermann, wie ihn kurz vor Ostern 2016 eine Gruppe von Theologiestudenten besucht hätte in seiner Hamburger Wohnung, um mit ihm zu diskutieren. Und gleich zu Beginn stellte die Sprecherin der Theologengruppe dann dort in der Biermann-Wohnung erstmal fest, also dass das zwischen uns klar ist, Herr Biermann, wir glauben natürlich auch nicht dran, dass Jesus auferstanden ist, aber an Ostern erzählt man das ebenso. Und Biermann sagte dem Journalisten, ich war so ungehalten und so wütend über diese Anbiederei dieser jungen Leute, dass ich sie fast rausgeworfen hätte. Und dann habe ich ihnen ziemlich scharf gesagt, wissen Sie eigentlich, meine Dame, dass Ihr Glaube und Ihre Predigt ohne das leere Grab null und nichtig wären? Alles Christliche hängt doch daran, dass Christus auferstanden ist, sonst können Sie doch gleich einpacken. Und dann fügte Biermann hinzu, die Auferstehung ist die tiefste Wahrheit im Evangelium. Ostern ist die härteste Währung auf dem Markt der Hoffnung. Ostern ist die härteste Währung auf dem Markt der Hoffnungen. Was Wolf Biermann messerscharf begriff, das hat der Apostel Paulus mit ganz ähnlichen Worten 2000 Jahre vorher behauptet. Und zwar in jenem Kapitel, aus dem unser Predigttext stammt, wo Paulus sagt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Fast genauso hat es Wolf Biermann gesagt. Ostern ist die härteste Währung auf dem Markt der Hoffnung. Das heißt doch, wenn jemand nach einer teuren Hoffnung sucht, die wertbeständig ist, nach einer Hoffnung, die Substanz hat, einer Hoffnung, die nicht mit der Zeit verblasst, einer Hoffnung, die durch Krisenzeiten trägt und auch durch die letzte Krise noch trägt, dann braucht er, um diese Hoffnung in seinen Besitz zu bekommen, eine harte Währung. Eine teure Hoffnung braucht ein wertvolles Zahlungsmittel. Und wie viele billige Hoffnungen gibt es auf dem Markt der Hoffnungen? Worauf hoffen Leute nicht alles? Woran klammern sie sich nicht alles? Welche Glücksbringer stecken Sie vielleicht heimlich in Ihre Taschen? Es gibt so viele billige Hoffnungen auf diesem Markt. Eine teure Hoffnung bekomme ich nur für ein teures Zahlungsmittel. Und die härteste Währung, mit der man nach dieser Logik die stärkste Hoffnung bekommen kann, die härteste Währung ist nach Aussage Wolf Biermanns Ostern. In dem Sinne nämlich, dass das Grab von Jesus wirklich leer war. Wenn das Grab von Jesus wirklich leer war, dann hat dort an diesem Ausgangspunkt alles ein anderes Licht bekommen. Dann gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr, auch in der tiefsten Traurigkeit. Und deswegen kommt bei der Auferstehung alles darauf an, dass sie echt ist, dass sie real ist. Eine harte Währung, wie es schon Paulus schrieb, ist aber Christus nicht auferstanden. 1. Korinther 15, Vers 14. So ist unsere Predigt vergeblich. In den Feuilletons, in den Kulturteilen vieler Zeitungen liest sich das in diesem Jahr auch wieder ganz anders als bei Biermann oder bei Paulus. Nur ein Beispiel dafür ist der große Artikel, der in dieser Woche in der renommierten Wochenzeitung Die Zeit erschienen ist, unter der Überschrift Ostergeschichte auferstanden oder doch nicht. Selbst die Autoren der Bibel, heißt es dort, sind sich nicht einig, was genau nach dem Tod des Wanderpredigers Jesus geschah. Wie ist die Beweislage? Ein genauer Blick auf die Ostergeschichte. Und dann kommen die Namen der beiden Autorinnen, Johanna Haberer und Sabine Rückert. Wenn man diesen Artikel dann liest, und ich habe das getan, wird dieses Versprechen eines genauen Blicks auf die Ostergeschichte aber leider nicht eingelöst. Was die beiden Schreiberinnen dort bieten, ist nicht ein genauer Blick auf die Texte, sondern ihr ungenaues Fantasieren über die Texte. Das wird uns in der Zeit präsentiert. Nur wenige Beispiele. Zunächst mal behaupten sie, dass vor allem Pontius Pilatus Jesus zur Strecke bringen wollte, obwohl der ja nun, wie wir aus den Texten wissen, bis zuletzt versucht hatte, sein Leben zu retten. Und dann wird hier einfach behauptet, dass man in den jungen Christengemeinden nach und nach eine ganz knappe Schilderung der Ereignisse variiert, ausgeschmückt hätte. Und so wurde, wörtliches Zitat, aus einem knappen Bericht eine strahlende Legende. Und dann kommt es noch zugespitzter. Niemand hat Jesus, so behaupten die Autorinnen, niemand hat Jesus nach seiner Hinrichtung zweifelsfrei identifiziert. Es bleibe immer nur bei Schatten und Spiegelungen, Ahnungen und inneren Stimmen. Und schließlich Paulus. Paulus wird dargestellt als der Erfinder der neutestamentlichen Botschaft. Noch einmal Zitat, der Gottesvolk Israels wächst sich in der paulinischen Theologie aus zum Gott für die ganze Welt. Also dass die ganze Welt zu Gott gerufen wird, zu dem Gott der Bibel, das habe erst Paulus erfunden. Also wenn die beiden Damen recht hätten, dann müsste man die gesamte Osterhoffnung ungetröstet abhaken. Dann bliebe davon nichts anderes übrig als Osterglocken, Ostereier und eine ausweglose Verzweiflung vor dem Tod. Denn der Tod bleibt ja real. Das kann ja niemand bestreiten. Das sehen wir an der nackten Statistik. Circa 900.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr. 900.000. Das macht grob gerechnet 2.500 Tote jeden Tag in Deutschland allein. Und inzwischen begreifen es ja immer mehr, die Mortalitätsrate im Zusammenhang mit Corona ist erstaunlich niedrig. Das wird immer deutlicher. Aber es wird ja auch woanders gestorben, in anderen Zusammenhängen, auch wenn man das in der Öffentlichkeit kaum mehr wahrnimmt. Völlig unabhängig von Corona ist der Tod diese grausame Macht. Und was kann uns eine nur bildliche Auferstehung denn helfen gegen einen wirklichen Tod? Die These der Zeitautorin ist uralt. Sie sagen, dass die verschiedenen Berichte sich endlos widersprechen bei den Evangelien, bei Paulus. Und dass sie sich dadurch in ihrer Glaubwürdigkeit gewissermaßen gegenseitig runterziehen würden. Nun, Sie können das überprüfen. Wir stellen Ihnen auch in diesem Jahr wieder eine Übersicht der Osterberichte zur Verfügung. Auch in diesem Jahr. Und die können Sie von unserer Homepage herunterladen. Diese Texte zeigen auf, wie die verschiedenen Ereignisse in diesen dramatischen Tagen zusammenhängen, wie sie auch historisch zusammenhängen. Meine Bitte, meine Einladung, schauen Sie sich diese Zusammenstellung ein, lesen Sie diese Texte selbst und vergleichen dann das mit dem, was die Zeitleute geschrieben haben. Natürlich ist das eine herausfordernde Behauptung, das gebe ich zu, dass jemand, der auf dieser Erde als Mensch gelebt hat, die Zerstörungskraft des Todes wirklich ausgehebelt haben soll. Das wäre unerhört. Und dann müsste man von dort her alles andere noch einmal neu denken. Dann gäbe es plötzlich ein neues Koordinatensystem, wenn das stimmte. Und bitte, lassen Sie sich nicht aufschwatzen. Die Menschen des ersten Jahrhunderts wären eben leichtgläubiger und naiver gewesen und deswegen wären die Auferstehungsberichte da so ungeschreddert durchgegangen. Oder die Leute damals hätten nicht grundsätzlich zwischen historisch und unhistorisch, zwischen Fakten und Märchen unterschieden. Diese Behauptung ist völlig unhistorisch, den Leuten damals sowas zu unterstellen. Und das sehen Sie allein schon an der berühmten Diskussion, die Paulus hier im ersten Brief an die Korinther führt. Da war nämlich gerade dieses moderne Problem aufgetreten. In Korinth wurde doch auch gestorben. In Korinth hatten sie doch auch Angst vor dem Tod. Und deswegen war das so schlimm, dass die Parole aufkam, auch unter einigen Leuten, die in den christlichen Gottesdiensten mit dabei saßen, es gebe keine Auferstehung der Toten. Paulus schreibt in Vers 12, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Kein Wunder, dort in Korinth, in dieser Hafenstadt, wo sich viele Wege kreuzten, wo sich viele Weltanschauungen kreuzten, wo sich viele religiöse Überzeugungen kreuzten. In Korinth, wo es eine starke Esoterik-Szene gab und Rationalisten, die grundlegend alles Übernatürliche leugneten. Und mittendrin die christliche Gemeinde. Paulus hatte diese Gemeinde selbst gegründet. Es waren viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, hatten erkannt und begriffen, er lebt wirklich. Und er gibt meinem Leben eine völlig neue Basis. Tja, und dann war Paulus weitergezogen. Hatte an anderen Stellen gepredigt, aber den Kontakt zu den Korinthern immer gehalten. Und so erfuhr er dann durch Nachrichten aus Korinth von dieser aufbrechenden Debatte auch über die Auferstehung. Und dann hat er diesen Brief geschrieben, den ersten Korintherbrief. Um 55 nach Christus. Der Korintherbrief, der erste, gehört wahrscheinlich zu den ältesten Zeugnissen des Neuen Testaments. Circa 23, 24 Jahre nach der Auferstehung. Aber es ist sehr interessant. Die Einwände, die den Christen damals entgegengehalten wurden, die dürften sich grundsätzlich kaum von dem unterschieden haben, was heute wieder gegen die Auferstehung und ihre Realität vorgebracht wird. Etwa die Scheintod-Hypothese, dass man sagt, Jesus war ja gar nicht wirklich tot, sondern sie haben ihn wiederbelebt. Und dann stand er plötzlich als der Auferstandene wieder da. Oder die Halluzinationshypothese, dass es sich bei diesen geschilderten Begegnungen mit dem Auferstandenen nur um eine psychologische Täuschung handle. Petrus habe seinen Trennungsschmerz nicht überwunden und dann plötzlich Jesus wiedergesehen. Die Menge in Galiläa sei einer Massensuggestion erlegen. Und Paulus habe sich so in seine Verfolgung hineingesteigert, dass er schließlich in einer Art Hassliebe Jesus wirklich leibhaftig vor Augen gehabt hätte. Das sind wüste Spekulationen. Und manchmal taucht sogar noch das alte, längst widerlegte Motto, der Einspruch aus dem 19. Jahrhundert, auf dass doch die Auferstehung den Naturgesetzen widersprechen würde. Nun, Werner Heisenberg und andere Physiker haben uns längst beigebracht, dass dieses starre Verständnis von Naturgesetz ins 19. Jahrhundert gehört und dass die Naturwissenschaft ihre Grenzen überschreitet, wenn sie behauptet, Auferstehung sei naturwissenschaftlich nicht möglich. Das würde heute kein seriöser Naturwissenschaftler mehr so behaupten. Die entscheidende Frage ist nicht, war die Auferstehung möglich, sondern die entscheidende Frage ist eine historische. Sie lautet, hat sie stattgefunden? Und diese Frage ist lebenswichtig für uns. Sie ist sterbenswichtig. Denn daran hängt für uns alle die Folgefrage, haben wir eine Chance gegen den Tod? Und müssen wir damit rechnen, nach unserem Tod möglicherweise vor einem lebendigen Gott zu stehen, der dann sein letztes Urteil über unser Leben spricht? Es geht um viel. Und deshalb musste Paulus seinen Lesern jetzt Sicherheit geben. Aber eine seriöse Sicherheit. eine reflektierte Sicherheit. Der Apostel hat, wie übrigens die anderen Bibelschreiber auch, immer größten Wert auf das gelegt, was wir intellektuelle Redlichkeit nennen würden oder Transparenz, Durchsichtigkeit. Da sollen nicht Leute emotional über den Tisch gezogen werden, sondern sie sollen überzeugt werden. Paulus hat seinen Leuten niemals gesagt, das müsst ihr mir eben glauben und ich bin der große Apostel und ich sage euch, wo es lang geht, basta, fragt nicht nach. Das hat er nie gesagt. Das ist nicht der Stil der Bibel. Und darum legt Paulus in diesen Versen Rechenschaft ab. Warum er legitimiert ist, ihnen zu sagen, ihnen ans Herz zu legen, dass sie ihre ganze Hoffnung auf diese eine Person, auf diesen Jesus Christus setzen soll. Er legitimiert sich. Paulus begründet seine Glaubwürdigkeit. Wodurch? Indem er seine Leser an den Überlieferungsweg erinnert, an den Überlieferungsweg, auf dem die Nachricht von der Auferstehung Jesu sie erreicht hat. Paulus argumentiert hier, das werden Sie sehen, durch und durch historisch. Und er zeigt Ihnen schrittweise, wie die Überlieferung funktioniert hat. Und deswegen ist die Überschrift zu dieser Predigt näher als man meint. Näher als man meint sind wir dran. Und das ist ja auch für unsere Gewissheit im Jahr 2020 eine wichtige Frage. Woher haben wir unsere Informationen? Auf welcher Basis glauben wir? Wenn ich meine ganze Existenz auf diese eine Karte setzen soll, dann kann ich das doch nicht ins Blaue hinein machen. Nicht aufgrund eines Bauchgefühls. Und der Eindruck, der in manchen Artikeln wie in der Zeit erweckt wird, der geht in eine völlig andere Richtung. So nach dem Motto, damals haben viele Menschen irgendwelche unterschiedlichen Erfahrungen gemacht. Persönliche Erfahrungen, emotionale Erfahrungen, die kann man nicht mehr genau greifen. Und dann sind diese Erfahrungen in der Bibel wie ein Sammelsurium, wie ein Konglomerat zusammengekommen und möglicherweise nochmal kräftig durchgeschüttelt worden. Und das wären dann unsere Auferstehungstexte heute. Nein, nein, sagt Paulus, auf keinen Fall. Das hatte eine klare Ordnung und eine klare Systematik. Und daran will er Sie und uns erinnern. Und deswegen gehen wir jetzt schnellstens in diesen Text hinein. Wenn Sie ihn aufgeschlagen haben, 1. Korinther 15, wenn Sie gerade keine Bibel zur Hand haben, ich werde die Verse immer deutlich vorlesen. Es geht los mit Vers 1. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, also gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Also Sie haben schon gleich gemerkt, Paulus gendert nicht. Er spricht die lieben Brüder an, da sind die Schwestern immer mit eingeschlossen. Die Brüder hatten für ihre Familien, für die Gemeinde die Führungsverantwortung. Deswegen redet er sie direkt an, aber es ist klar, die Schwestern sind immer mit gemeint. Und dann erinnert Paulus die Korinther zunächst an die Zeit, als die ersten Korinther Christen wurden, als die Gemeinde entstand. Er hatte ihnen das Evangelium verkündigt, wie er sagt. Er hatte ihnen gesagt, wie sie mit dem heiligen Gott, der ihnen ihr Leben geschenkt hat, ein bereinigtes Verhältnis bekommen können, Frieden mit Gott, Vergebung ihrer Schuld, seinen persönlichen Schutz. Und viele hatten das angenommen. Viele hatten es festgehalten, wie Paulus sagt. Und sie haben von da an ihr ganzes Leben darauf gebaut und diesem lebendigen Gott anvertraut. Daran erinnert Paulus sie. Und dann in Vers 2 sagt er, durch dieses Evangelium werdet ihr selig, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Also, ihr werdet gerettet vor der ewigen Verdammnis, wie Paulus das ausgedrückt hat. Ihr werdet gerettet vor der Hölle, wie Jesus das gesagt hat. Vor der ewigen Verlorenheit hin ins ewige Leben mit Gott, in seine Vaterarme, sodass ihr vor keinem Tod euch mehr zu fürchten braucht. Und offensichtlich gab es einige, die waren unsicher geworden. Die waren ins Schwanken gekommen. Die waren irritiert worden. Vielleicht, als sie das ihren Nachbarn erzählten und die sagten, was glaubst du denn für einen Quatsch? Ist das eine Sekte, der du da in die Arme gefallen bist? Und Paulus fügt nun hinzu, Leute, wenn ihr das festhaltet, und zwar in der Gestalt, wie ich es euch verkündigt habe, haltet es fest. Lasst euch diese Wahrheit, diese kostbare Wahrheit, diese harte Währung, lasst euch das nicht wieder aus den Händen reißen. Und in diesem Satz sagt Paulus zugleich etwas ungemein Spannendes, gerade in den philosophischen Diskussionen bei uns in der Postmoderne. Paulus sagt, das Evangelium, der wahre Glaube, der Inhalt des wahren Glaubens lässt sich eindeutig beschreiben, eindeutig ausdrücken, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, man könnte das übersetzen wörtlich, in dem Wortlaut, in dem ich es euch verkündigt habe. Und nun geht es Paulus bei Wortlaut nicht um Wortklauberei, nicht um bestimmte Lieblingsformulierungen. Das ist nicht eine Frage der Form, sondern mit der Gestalt der Wahrheit, mit dem Wortlaut der Wahrheit meint Paulus den Inhalt, die Substanz, die Sache selbst. Und er sagt, das ist eindeutig zu beschreiben. Das ist eindeutig auszudrücken und zu kommunizieren, was ich gemeint habe und was Jesus uns bedeutet. Nur dieser eine Glaube rettet. Wenn ihr es in der Gestalt festhaltet, dieser eine bestimmte Glaube. Das klingt besonders in unseren Ohren, denn heute ist es üblich, etwa in der Religionsdiskussion zu sagen, naja, eigentlich glauben wir alle irgendwie dasselbe. Wir nennen es nur etwas anderes. Aktuelles Beispiel dafür, am 8. April, Augsburger Gebetshaus, eine große Aktion, Deutschland betet gemeinsam, ein ökumenisches Happening, könnte man sagen, unter Federführung von Johannes Hartl, unterstützt durch seinen katholischen Augsburger Bischof, aber auch von der Evangelischen Allianz und vielen anderen. Und dann gab es ein Grußwort des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Das wurde eingespielt, können Sie heute noch mal im Internet sich angucken. Söder beschwor die Wichtigkeit des Glaubens, Söder rief zum Gebet auf, allerdings ohne in irgendeiner Weise den Inhalt des Glaubens zu benennen. Und das klang dann so bei dem bayerischen Ministerpräsidenten, Zitat, in diesen Zeiten ist es wichtig, unterzuhaken und auch den Glauben zu stärken. Der Glaube gibt Kraft, der Glaube hält zusammen, der Glaube erfüllt das Herz mit Optimismus. Und dann fragt man weiter, ja, welchen Glauben meinst du? Und Söder sagt weiter, gemeinsam zu beten verbindet über die Konfessionen, über die Religionen hinweg. Das Unterhaken im Glauben, das Bekenntnis zu den Werten des Glaubens ist das, was uns alle verbindet. Über die Religionen weg, wir glauben gemeinsam und haken uns unter. Und spätestens an dieser Stelle war klar, Markus Söder meint nicht speziell den christlichen Glauben. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass Söder mit keiner einzigen Silbe Jesus erwähnte in seinem Statement. Denn dann wäre diese allgemeine Religiosität ja so nicht mehr möglich gewesen. Dann wäre ja deutlich geworden, es geht in die Richtung des Glaubens der Bibel. Und Paulus sagt, nein, so geht's nicht. Der richtige Glaube ist nicht schwammig. Ist nicht ein Glaube, den wir als Glauben beschwören und uns unterhaken. Und nun glauben wir alle kräftig, weil uns das so hilft. Der richtige Glaube, sagt Paulus, ist eindeutig abgrenzbar. Er hat einen eindeutigen Inhalt, eine Gestalt, einen klaren Wortlaut. Und darum fügt Paulus dann hinzu, wenn ihr nicht diesen bestimmten Glauben festhalten würdet, wie ich ihn euch präsentiert habe, dann wärt ihr umsonst gläubig geworden. Und gläubig müsste man dann in Anführungsstriche setzen. Paulus sagt hier, Leute, wenn ihr nicht den wahren Glauben festhaltet, dem ihr treu bleibt, dann war das kein vollgültiger christlicher Glaube. Dann war das ein allgemeiner Unterhak-Religionsglaube. Aber dann hilft euch das nichts. Dann werdet ihr umsonst gläubig geworden. Und natürlich kommt dann zwingend die Frage, ja bitteschön, lieber Paulus, wer kann das denn festlegen? Was wahrer Glaube ist, was falscher Glaube ist. Woher willst du denn wissen, dass du recht hast, dass du dich nicht getäuscht hast? Worauf kannst du dich berufen? Und wie aus der Pistole geschossen, gibt Paulus die Antwort auf unsere Frage in Vers 3. 1. Korinther 15, Vers 3. Da sagt Paulus, denn als erstes, also als wichtigstes, habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, also nach der alttestamentlichen Verheißung. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist ein anderer Name für Petrus, und danach von den Zwölfen, also vom gesamten Jüngerkreis. Paulus sagt, pass auf, ich habe es weitergegeben an euch, was ich selber empfangen habe. Also auf Deutsch gesagt, den Inhalt meiner Verkündigung habe ich mir nicht willkürlich, nicht eigenmächtig zusammengebastelt oder ausgedacht, sondern ich habe ihn selber empfangen. Und darum bin ich meiner Sache so sicher. Ich bin nicht der Erfinder des Christentums, wie die Zeit im April 2020 behauptet, sondern ich stehe auf stärkeren Schultern. Und das Empfangene gebe ich treuhänderisch weiter. Und dann natürlich die nächste Frage, Paulus, von wem? Von wem hast du es empfangen? Auf welchem Wege hast du es empfangen? Diese beiden Begriffe, die Paulus hier in Vers 3 verwendet, empfangen und weitergeben. Empfangen und weitergeben, das sind im Griechischen feststehende Begriffe, fast feierliche Begriffe. Wir würden sagen Termini Technici für das Überliefern von verbindlicher Wahrheit, empfangen und weitergeben. Und damit meint Paulus, ich habe es von Gott empfangen. Auf welchem Wege? Über die anderen Apostel, die Gottes Offenbarung schon früher bekommen haben, die Jesus direkt erlebt hatten. Über diese anderen Apostel hat Gott es ihm gegeben und teilweise auch durch eine direkte Offenbarung. Zu dem Zeitpunkt gab es die Bibel ja noch nicht abgeschlossen. Die Apostel waren auch dadurch herausgehoben, dass Gott ihnen in bestimmten Situationen besondere Botschaften gab. Also teilweise auch durch direkte Offenbarung. Und das Ganze wurde göttlich bestätigt für Paulus durch eine weitere göttliche Quelle, nämlich durch das Alte Testament. Das heißt, die entscheidenden Tatsachen werden bestätigt durch die Vorhersage im Alten Testament. Und das gilt nicht nur für die Kreuzigung, sondern auch für die Auferstehung. Und Paulus betont das. Gekreuzigt nach der Schrift, auferstanden nach der Schrift. Also halten wir das fest. Paulus will uns den Überlieferungsweg zeigen. Näher als man meint. Und ganz wichtige Beobachtung, das erste Glied in der Kette der Überlieferung macht Paulus schon vor dem Ereignis fest. Er sagt, der Auferstandene wurde angekündigt. Wenn wir jetzt diesen Überlieferungsweg nachgehen, wollen wir versuchen, das an wenigen Begriffen festzumachen. Erstens, der Auferstandene wurde angekündigt. Für die Kreuzigung haben wir diesen Satz ja vorgestern am Karfreitag ausführlich nachgewiesen, dass das richtig ist und wahr ist, was Paulus hier schreibt. Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Wenn Sie dabei waren, werden Sie sich erinnern. Ansonsten können Sie das gern noch nachhören über den YouTube-Kanal unserer Gemeinde oder Download machen über die Homepage ganz direkt. Psalm 22, 1000 vor Christus geschrieben, hatten wir gesehen. Die Details der Kreuzigung aufgezeichnet zu einem Zeitpunkt, als es diese Todesstrafe noch gar nicht gab, nahe herangegangen an diese Szene bis hin zu den medizinischen Befunden. Und das Ganze wird unterstützt durch Jesaja 53, geschrieben um 700 vor Christus, wo Jesaja nochmal ausdrücklich erklärt, für unsere Sünden, das steht dort so deutlich, Christus starb, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir für unseren Unglauben, für unsere Gottesferne verdient gehabt haben. Er hat stellvertretend unsere Strafe auf sich genommen, damit der heilige Gott, der Böses nicht stehen lassen kann, uns trotzdem vergeben kann. Psalm 22, Jesaja 53. Starke Beweise für die göttliche Zuverlässigkeit der Bibel, weil sich dann alles so erfüllte. Aber, sagt Paulus, nicht nur die Kreuzigung war auf diese Weise in der Heiligen Schrift vorgezeichnet, sondern auch die Auferstehung. Auferstanden ebenfalls nach der Schrift. Auch dafür finden wir, wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen darzulegen, aber auch dafür finden wir im Alten Testament viele Hinweise. Ich nenne nur mal zwei. Den einen, ja, wir kommen noch mal zu Jesaja 53 zurück, wo dann in Vers 10 über den Retter, über den Messias gesagt wird, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, dann wird er in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Er wird das Licht schauen und die Fülle haben. Jesaja 53, Vers 10 und 11. Und ein anderes großartiges Beispiel dafür, dass die Auferstehung schon im Alten Testament angekündigt wurde, ist dann Psalm 16, Psalm 16 ab Vers 8, diesen Beweistext bringt Petrus am Pfingsttag bei seiner Rede vor einem sehr kritischen Publikum, in dem viele den Psalm 16 aus dem FF kannten. Und wie Petrus das macht, kann man nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 2 ab Vers 25, wo er diesen Psalm Davids in Auszügen vorträgt, Psalm 16. David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle. So, und Petrus sagt, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig über David reden. Und dann führt er aus und sagt, David kann sich hier nicht selber meinen. Denn David ist bekanntlich gestorben. Wir können heute noch zu seinem Grab hingehen. Nein, David muss hier einen anderen meinen. Und ich weiß, wen er meint. Er hat hier schon von der Auferstehung Christi gesprochen. Zitat, Christus ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott aufgeweckt. Dafür sind wir die Augenzeugen, die wir hier vor euch stehen. Angekündigt im Alten Testament. Und als Paulus dann knapp 24 Jahre nach Pfingsten, 24 Jahre nach dieser Rede des Petrus in der Höhle des Löwen, den Korinthern schreibt, Jesus ist nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden nach alttestamentlicher Vorhersage, da hat er bestimmt auch Psalm 16 im Blick. Das ist das erste Indiz, warum wir mit unserem Vertrauen in die Auferstehung Jesu auf sicherem Fundament stehen. Der Auferstandene wurde lange vorher angekündigt. Aber das wird allein nicht genügen. Und darum fügt Paulus gleich ein zweites hinterher. Der Auferstandene wurde nicht nur angekündigt, sondern er wurde zweitens angeschaut. Er wurde angeschaut. Paulus sagt, das ist das Zweite, was ich euch weitergeben kann, weil ich es sicher empfangen habe, nämlich von den Augenzeugen selbst. An anderer Stelle berichtet Paulus mal im Galaterbrief, Kapitel 1, dass er wenige Jahre nach seiner Bekehrung mit Petrus zusammengetroffen war. Und dass die beiden dann 15 Tage gemeinsam in Jerusalem verbracht hätten. Da war viel Zeit, um die ganzen Zusammenhänge nochmal aus der Perspektive des Augenzeugen Petrus zu besprechen, um sich Notizen zu machen. 15 Tage mit Petrus in Jerusalem, eine wichtige Zeit. Und darum hat Paulus auch diese Informationen aus erster Hand, näher als man denkt. Darum muss Paulus sich gar nicht mit Spekulationen aufhalten. Darum muss Paulus nicht in einem Hinterstübchen irgendeine spezielle Theologie ausbrüten. Sondern er weiß mit Sicherheit, der Auferstandene wurde nicht nur angekündigt, sondern angeschaut. Und das nicht nur einmal. Und Paulus hält dann diese offizielle Zeugenliste fest, die wir hier ab Vers 5 finden. Hören Sie mal sich das genau an. Er wurde gesehen von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen, also im gesamten Jüngerkreis. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen, immerhin 23, 24 Jahre liegt das zurück. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Eine historische Liste. Kephas, dann der gesamte Jüngerkreis, also der feststehende Begriff, die Zwölf, zu dem Zeitpunkt war Judas natürlich schon nicht mehr dabei. Dann 500 auf einmal und Paulus fügt hinzu, die meisten leben noch. Warum? Die könnt ihr fragen. Die leben noch, schnappt euch doch die Augenzeugen. Hier meint Paulus wahrscheinlich die Begegnung, die wir am Ende von Matthäus 28 geschildert bekommen, wo Jesus seine Leute präpariert, vorbereitet, dort in Galiläa nochmal in einer großen Mitarbeiterschulung auf die Zeit, die jetzt kommen wird. Und dann Jakobus. Jakobus, damit ist wahrscheinlich der Halbbruder von Jesus gemeint, Sohn von Maria und Josef. Jakobus, der zunächst ein starker Skeptiker war, der immer fürchtete, sein Halbbruder könnte übergeschnappt und ein Spinner sein und der dann erst überzeugt wurde durch die Auferstehung Jesu. Als er merkte, es ist doch wahr, was er sagte. Und dann wurde Jakobus zu einer der starken Stützen der frühen Gemeinde. Und dann nochmal alle Apostel. Das ist eine erstaunliche Liste. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Paulus sagt nicht, ich nenne alle, die Jesus gesehen haben. Die Frauen beispielsweise werden dort nicht aufgeführt. Die Emmaus-Jünger kommen nicht vor. Sondern einige markante Zeugenbegegnungen ausgewählt aus einer Gesamtheit aller Zeugenbegegnungen. Und überlegen Sie, circa 55 nach Christus, die meisten leben noch, die meisten können befragt werden. 23, 24 Jahre liegt das zurück, da kann man sich doch gut erinnern. 2020 minus 24 Jahre wäre 1996. Überlegen Sie mal, was verbindet Sie mit 1996? Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir mit unserer Familie, mit den beiden kleinen Kindern, mit dem Zug nach Italien gereist sind im Sommer. Ich erinnere mich daran, dass wir dann in Italien die entscheidenden Spiele der Fußball-Europameisterschaft verfolgt und bejubelt haben, weil die deutsche Mannschaft unter Berti Fuchs Europameister wurde. Daran erinnere ich mich noch sehr genau, als wäre es heute. Und das ist nicht annähernd so wichtig wie das, was die Jünger mit der Auferstehung erlebt haben. Oder das waren 24 Jahre zurück. 23 Jahre zurück gab es keine Europameisterschaft, aber da sind wir umgezogen. Ende des Jahres 97 von Osnabrück nach Hannover, wo ich dann für einige Zeit eine Doktorarbeit schreiben konnte. Daran erinnere ich mich noch sehr genau, dieser Umzug, wie das alles losging. Das liegt nicht weit zurück. Und deswegen sagt Paulus, hey Leute, die meisten leben noch. Fragt die, die werden sich genau erinnern. Eine solide Zeugenliste. Und die Frauen tauchen deshalb nicht auf, nicht weil Paulus sie verachtete, im Gegenteil, sondern weil die Frauen für die heidnische Umwelt juristisch als Zeugen nicht akzeptiert wurden. Also nicht in der Bibel wurden sie verachtet, sondern in der Umwelt wurden sie verachtet. In der Gemeinde werden sie geachtet, deswegen tauchen sie auch in den Evangelien als Zeugen auf. Aber in dieser offiziellen Liste hat Paulus gute Gründe, sie nicht zu erwähnen damals. Und die Zeugen, die er erwähnt, sind nicht die einzigen Zeugen, sondern einige Zeugen. Und es ist sehr wichtig, wie diese Begegnungen abliefen. Vergleichen Sie das mal in den Evangelien, etwa Lukas 24, wo Lukas davon berichtet, wie Jesus plötzlich in dieses Zimmer hineintritt, in diesen Raum hineintritt und seine Jünger erst überzeugen muss und ihnen sagen muss, gebt mir was zu essen. Und dann isst er das vor ihren Augen und sagt extra noch mal, Leute, ich bin keine Fata Morgana, ich bin kein Geist. Hey, fasst mich an, ich bin's wirklich. Das sind keine Visionen, diese Begegnungen, die Jünger mit ihm haben, sondern es sind, wenn ich das so sagen darf, echte Begegnungen von Mann zu Mann. Und diese Zeugen haben natürlich eine starke Überzeugungskraft, wenn man wirklich bereit ist, hinzuschauen, hinzuhören, was sie dort sagen. Es gibt eine interessante Untersuchung von einem englischen Juristen, er lehrt auch Medizinrecht in Oxford, Charles Foster. Und Foster hat ein Buch geschrieben über die Indizien der Auferstehung. Das ist ins Deutsche übersetzt worden. Die Akte Jesus, ein Jurist ermittelt in Sachen Auferstehung. Und er baut dieses Buch wie eine Gerichtsverhandlung auf. Er setzt sich mit den einzelnen Indizien auseinander und auch mit den Einwänden, die dagegen vorgebracht werden. Und dann kommt er zu dem Ergebnis, dass die Indizien alle zusammen nur durch ein Ereignis plausibel erklärt werden können, dass die Auferstehung Jesu Christi real wirklich stattgefunden hat. Und er schreibt dann in seiner Zusammenfassung, dieser Jurist, Zitat, die historische Auferstehung ist bei weitem die wahrscheinlichste Erklärung für all das, was wir sicher wissen. Man muss schon einige merkwürdige Dinge glauben, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt. Und um diese Dinge zu glauben, dazu fehlt mir einfach der Glaube. Verstehen Sie? Er sagt, man müsste schon sehr viel Merkwürdiges glauben, wenn man die Auferstehung ausschließen wollte. Und dazu fehlt mir einfach der Glaube, all dieses Merkwürdige zu glauben. Nein, er ist auferstanden. Wir können ganz gewiss davon ausgehen. Angekündigt, angeschaut. Paulus geht ganz geordnet vor. Er beschreibt einen soliden Überlieferungsweg. Und dann muss er noch eine Station erwähnen, deren Erwähnung ihm sicherlich nicht leicht fällt. Das sind die Verse 8 und 9. Zuletzt, sagt er, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich überhaupt ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und daran sehen Sie, es gab von Anfang an Widerstand gegen die Nachricht von der Auferstehung. Die Leute haben nicht gesagt, ja wunderbar, damit haben wir ja sowieso gerechnet, das ist das, was wir erwartet hatten. Nein, im Gegenteil. Die Botschaft der Apostel wurde von vielen als Provokation empfunden. Sie wurde von Leuten wie Paulus mit allen Mitteln bekämpft, auch mit dem Mittel der Gewalt. Aber der Auferstandene hat sich trotzdem durchgesetzt. Und so wurde der Auferstandene nicht nur angekündigt, nicht nur angeschaut, sondern auch anerkannt. Das ist das Dritte. Der Auferstandene wurde anerkannt und zwar auch von solchen, die ihn auf keinen Fall anerkennen wollten. So einer war Paulus. Und Paulus arbeitet das ganz sauber heraus, dass er Jesus schließlich als Auferstandenen anerkennen musste. Warum? Weil die Überzeugungskraft der Realität zu stark war. Paulus unterscheidet das hier auch ganz sauber zwischen seinem eigenen Zeugnis und dem Zeugnis der anderen Apostel. Er verwischt da nicht die Grenzen. Deswegen nennt er sich selber eine unzeitige Geburt. Da steht im Griechischen das seltene Wort ektroma. Ektroma. In der lateinischen Übersetzung heißt das abortivus. Abortivus. Und das heißt schlichtweg Fehlgeburt im Sinne von Frühgeburt. Und damit beschreibt Paulus seine eigene geistliche Situation, eine Fehlgeburt. Es ist wichtig, liebe Hörer, dass wir hier genau auf den Vergleichspunkt achten bei diesem Bild. Paulus stellt nicht die Würde von Frühgeburten in Frage. Paulus bezeichnet nicht frühgeborene Babys als minderwertig, sondern der Vergleichspunkt ist der, sie stellen einen besonderen Notfall dar. Und im Unterschied zu den Babys, die ja nichts dafür können, dass sie eine Frühgeburt sind, übernimmt Paulus aber für seine Notsituation die volle Verantwortung und sagt, es war meine Schuld. Aber das ist der Vergleichspunkt. Ein Notfall, ein gefährdeter Notfall. Paulus sieht sich in diesem Sinne als Fehlgeburt, auch gewissermaßen als Spätzünder. Und als einer, der, bevor er Christ wurde, schon unendlich viel Schaden angerichtet hat, weil er die Leute des Christus massiv und brutal verfolgen ließ und dabei mitgemacht hat. Damit will Paulus sagen, ich habe meinem Herrn viel Mühe gemacht. Ich habe eine dreckige Weste. Aber so sehr ich Jesus vorher gehasst habe, so sehr liebe ich ihn jetzt. So sehr ehre ich ihn jetzt. Ich kann es nicht begreifen, dass er mir vergeben hat. Aber ich muss ihm danken und ich bin froh darüber. Und jetzt weiß ich es, wie Paulus dann in Römer 9 schreibt, Jesus ist Gott. Und wie kann ich anders leben, als mein ganzes Leben in seinen Dienst zu stellen, aus lauter Dankbarkeit. Und so schreibt Paulus das ja dann auch hier in Vers 9. Ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade, weil er so großzügig war, bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus ist nicht stolz darauf. Er sagt nicht, ich habe mir das im Nachhinein nochmal verdient, sondern er sagt, nein, natürlich, ich habe geschuftet für Jesus, habe versucht, alles für ihn in die Waagschale zu werfen, aber das ist seine Gnade. Ich kann nur dankbar sein und glücklich. Ein Skeptiker, der ihn anerkennt. Und das erinnert uns an einen weiteren Skeptiker der ersten Stunden. Einen weiteren Skeptiker, der einfach von den Fakten überwunden wurde. Und das ist der Apostel Thomas, der ja typisch rationalistisch, als seine Kollegen ihm berichteten, wir haben den Auferstandenen gesehen, sagte, nicht mit mir, Leute, das kaufe ich euch nie und nimmer ab, ihr seid auch schon langsam übergeschnappt. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, in die Narben seiner Nägel male, dort, wo man ihn angebohrt, wo man ihn durchbohrt hat, da reinzufassen und die Identität des Gekreuzigten mit dem angeblich Auferstandenen festzustellen, glaube ich es nicht. Und dann kommt die Situation wenige Tage später, sie sind wieder in einem Raum versammelt, Thomas ist dabei und Jesus sagt, komm, Thomas, überzeug dich. Und er weiß von einem Moment auf den anderen, dass das die Wahrheit ist. Und er fällt vor Jesus auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Das ist der dritte Schritt. Der dritte Schritt, mit dem Paulus für uns eine feste Grundlage für das Vertrauen zu diesem auferstandenen Jesus gibt. Der Auferstandene wurde angekündigt, er wurde angeschaut, er wurde anerkannt. Und wissen Sie, dieser dritte Punkt, der macht deutlich, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen uns, jeden Menschen, unweigerlich in den Konflikt hineinführt. In den Konflikt. Die Frage nämlich lautet, bist du auch bereit, diesen Jesus anzuerkennen? Wie Paulus ihn anerkannt hat, wie Thomas ihn schließlich anerkannt hat. Bist du Jesus bereit, als den auferstandenen Sohn Gottes anzuerkennen? Nicht nur als einen freundlichen Moralprediger. Wissen Sie, die Bibel ist meilenweit entfernt von jener harmoniegesättigten Religiosität, bei der sich nach den Worten des Politikers alle unterhaken und zu irgendeinem Gott beten, von dem keiner so ganz genau weiß, wer er ist. Das ist ein schwächlicher Gott. Das ist ein Gott, den man vereinnahmen kann. Ein Gott, der nützlich ist für die Beruhigung der Massen in Zeiten von Corona-Panik. Mit diesem Gott kann man spielen. Aber der wirkliche Gott, sagt Paulus, der seine Übermacht, der seine Souveränität bewiesen hat in der Auferstehung der Toten, den kann man nicht vereinnahmen, sondern im Gegenteil, der vereinnahmt uns im besten Sinne des Wortes. Der erhebt nämlich wirklich einen Anspruch auf unser Leben, auf meins und ihres, einen Anspruch auf unsere Liebe, einen Anspruch auf unser Vertrauen. Auferstehung heißt, ja, es gibt einen Retter, aber ja, es gibt nur diesen einen Retter. Und das ist der Konflikt. Und an dessen Urteil, sagt die Bibel ganz deutlich, wird sich unsere gesamte Existenz entscheiden, weil er der Auferstandene ist. Das hat Paulus in diesen Jahren in einer großen Rede auf dem Areopag in Athen genau so zugespitzt, dass er sagt, Apostelgeschichte 17, Vers 31, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis, alle Menschen heißt das, richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, nämlich zum Richter, und hat jeder Mann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Der Auferstandene ist der Richter, an dessen Urteil sich unsere Existenz entscheiden wird. Er ist der, der entscheidet über den Ort, wenn man das so sagen darf, über den Ort, an dem wir das ewige Leben verbringen, ewiger Himmel oder ewige Hölle. Und deshalb muss jeder von uns auch eine Antwort darauf finden, wie er sich zu diesem Herrschaftsanspruch des Auferstandenen verhält. Die Auferstehung ist nicht nur ein Trost. Ja, das ist sie auch. Das ist sie über alle Maßen. Und wenn Sie an Sterbebetten gestanden haben, wissen Sie, dass das der einzige Trost ist, den es am Ende wirklich gibt. Aber die Auferstehung ist zugleich eine Proklamation der Macht des Auferstandenen. Und damit sind wir beim letzten Schritt dieses Überlieferungsweges angekommen. Wie kommt die Information bis zu uns? Die Leute, denen Paulus hier schreibt in 1. Korinther 15, zumindest die allermeisten, die waren ja nicht dabei gewesen vor 24 Jahren, als sich diese Ereignisse in Jerusalem zugetragen hatten. Viele waren erst danach geboren worden. Wie werden sie jetzt in diesen Prozess mit hineingenommen? Wie können sie festen Boden unter ihre Füße bekommen? Die Antwort steht in Vers 11 am Ende unseres Textes, nachdem Paulus gesagt hat, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Sagt er im letzten Vers, Vers 11, es sei nun ich oder jene, also ich oder die anderen Apostel, die ich euch in der Zeugenreihe hier genannt habe. So predigen wir und so habt ihr geglaubt. Ich oder jene, ist egal. Verstehen Sie, das ist der Lebensatem. Dieser Vers 11, das ist der innerste Pulsschlag, der die Gemeinde Jesu durch alle Zeiten hindurch erhält, der die Gemeinde Jesu im April 2020 erhält, dass der auferstandene Jesus Christus, der angekündigt wurde, angeschaut wurde, anerkannt wurde, nun viertens andauernd verkündigt wird. Das ist das Vierte, der Auferstandene wird andauernd verkündigt. Und Paulus sagt, hier am Ende. Am Ende kommt es doch nicht auf unsere Biografien an. Es sei nun ich oder jene, ja, wie Petrus Christ wurde, wann Jakobus sich bekehrt hatte, wie Thomas von seinen Zweifeln loskam oder wann ich, Paulus, vom Verfolger zum Verkündiger wurde. Das ist am Ende für euch nicht entscheidend, sondern was ist für euch entscheidend? Was wir predigen, nämlich die Wahrheit über Jesus. Und dass wir das mit einer Stimme predigen, so haben wir gepredigt. Und darauf kommt es an, dass ihr glaubt, dass ihr an den Herrn Jesus glaubt. Und jetzt schließt sich der Kreis auf wunderbare Weise. Und wir sehen am Ende noch mal besser, warum das so entscheidend ist, was Paulus am Anfang über den eindeutigen, klaren Inhalt des Evangeliums gesagt hat. Gestorben nach der Schrift, für unsere Sünden auferstanden nach der Schrift. Der Inhalt der Wahrheit steht fest. Ob ihn nun Paulus predigt oder Thomas predigt oder Petrus predigt oder wir heute hier in Hannover in der BEG predigen, der Inhalt steht fest. Und darum sind die Hörer niemals der Willkür ihrer Prediger ausgeliefert, sondern die Hörer haben das Privileg, dass sie das nachprüfen können, dass sie den Inhalt nachprüfen können, ob wirklich, wie es hier in Vers 2 heißt, ob ihr es festhaltet in der Gestalt, in der es Paulus verkündigt hat. Sie können das nachprüfen. Sie können das nachprüfen, ob wir hier wirklich predigen, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist. Sie können das nachprüfen. Und darum sind Sie auf der sicheren Seite und darum können Sie Gewissheit haben. Und so kommen wir zum Schluss. Liebe Ostergemeinde, wo immer Sie zurzeit dieser Predigt folgen und Gottes Wort studieren, ich hoffe so sehr, dass deutlich geworden ist, wie fest dieses Band ist, das uns heute mit den ersten Zeugen verbindet, uns darum auch mit dem Ereignis selbst verbindet, näher als man meint. Das will Paulus uns hier klar machen. Denn daran hängt es, ob wir den Krakenarmen des Todes, den Krakenarmen der Gefährdung und des Sterbens etwas entgegenzusetzen haben. Daran hängt es, ob wir einen echten Trost selbst haben und ihn dann auch glaubwürdig weitergeben können. 900.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland, ca. 2.500 täglich. Wir müssen doch wissen, woran wir sind. Wir müssen doch wissen, was gilt, was kommt. Und darum schenkt uns der Schöpfer seine Informationen. Er gibt sie uns hier zum Beispiel 1. Korinther 15. Der lebendige Gott überlässt uns nicht einer zynischen Ungewissheit. Und wenn der Zeitartikel recht hätte, dann wäre das eine zynische Ungewissheit, der wir ausgeliefert wären. Aber so ist es nicht. Es gibt nicht Ungewissheit im Hinblick auf Jesu Auferstehung. Er wurde angekündigt, angeschaut, anerkannt und wird jetzt andauernd gepredigt, hoffentlich auch durch uns. Es ist absolut nicht so, dass da am Anfang irgendein Impuls war, ein unklares Ereignis, das man nicht mehr so greifen kann. Und dann haben sich, wie bei der stillen Post, alle möglichen Lesarten davon herausgebildet und Theorien und Theologien. Und daraus soll nun heute auf wundersame Weise eine geheimnisvolle neue Hoffnung erwachsen. Wissen Sie, es wäre kindisch, sowas zu akzeptieren. Wir stehen auf festem Grund. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen, ganzer Jüngerkreis. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach nochmal von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Von dieser Gewissheit, von dieser Dynamik lebt die Gemeinde Jesu bis ans Ende der Zeiten. Unser Herr lässt predigen. Er lässt predigen. Und er schenkt dadurch rettenden Glauben an Jesus, neues Leben. Und deswegen, auch wenn Sie von sich sagen sollten, nö, ich habe mit diesem Glauben bisher noch nichts zu tun gehabt. Sie haben die Chance, da heranzukommen, näher als man denkt. Sie können in Kontakt treten mit dem auferstandenen Jesus. Und wir als Gemeinde, wir dürfen niemanden vorzeitig aufgeben. Wir haben die Verantwortung, um jeden Menschen uns zu mühen, ihm diese Gründe zu zeigen, ihm dieses solide Überlieferungskonzept darzulegen. Denn das Evangelium, glauben Sie mir es, das hat immer noch dieselbe Durchschlagskraft wie am Anfang. Und immer wieder passiert es, durch alle Altersgruppen hindurch und durch alle Risikogruppen hindurch, noch immer passiert, was mir eine ältere Dame im Herbst letzten Jahres in Süddeutschland erzählt hat. Und damit schließe ich. Sie sprach mich nach einem Vortrag an, den ich dort gehalten hatte, Herbst 2019, mit Tränen in den Augen. Aber zugleich leuchtete aus diesen Augen eine tiefe innere Freude. Das merkte man. Vor wenigen Monaten war sie verwitwet worden. Ihr Mann Heribert wusste seit 2013 um seine Krebsdiagnose. Und trotzdem blieb er in seinem Verhältnis Gott gegenüber indifferent. Es änderte sich nichts. Er nahm Gott immer noch nicht ernst. Er suchte nicht einen billigen Trost. Und 20 Jahre, das war die Zeit, wo seine Frau sich bekehrt hatte, vor 20 Jahren, blieb er nach eigener Aussage nur ein Mitläufer. Erst im Herbst letzten Jahres, also Herbst 2019, passierte, und das erzählte mir die Frau mit leuchtenden Augen, das Wunder aus Gnade des Herrn Jesus. Heribert bekehrte sich aufrichtig zu Jesus. Heribert begriff so richtig, ja, Jesus, der Auferstandene, hat einen Anspruch auf mein Leben. Ich brauche seine Vergebung, ich brauche seine Rettung, sonst bin ich verloren. Und dann ging Heribert ganz bewusst den Schritt in das neue Leben. Er bekannte seine Schuld, er beugte sich vor Jesus. Er rief ihn an als seinen Herrn und sagte, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Und von da an änderte sich sein Leben nachhaltig. Und wenn das eine Frau über ihren Mann sagt, dann hat das was zu bedeuten. Sein Leben änderte sich nachhaltig für das letzte Vierteljahr. Er kam auf die Palliativstation mit der Gewissheit, dass Jesus stärker ist als der Tod und dass seine Zukunft in den Händen des Auferstandenen wirklich sicher aufgehoben ist. Und er bezeugte das. Dort auf der Hospizstation, er sprach mit den Schwestern, er legte ihnen ans Herz, die müssten doch allen, die dort liegen, von Jesus erzählen, denn er sei doch der einzige Weg zur Rettung. Und er betete mit anderen Kranken beim Essen. Er sagte, lass uns doch zu diesem Gott beten. Er sagte dem Arzt, der Doktor, ich weiß, wo ich hingehe. Und natürlich habe ich Sorge davor, aber ich habe keine Angst. Und, sagt sie, als wir auf dem Flur saßen, auch wenn mehrere Leute drumherum saßen, er wollte mit mir unbedingt im Psalm 23 beten und alle durften es hören. Er schämte sich nicht. Und immer wieder forderte er die Menschen dort auf, in diesem letzten Vierteljahr, sich an Jesus zu wenden und es den Sterbenden zu sagen, sie müssen es wissen. Und die letzten Tage von Heribert hat seine Frau dann so beschrieben und ich habe sie extra gebeten, mir das aufzuschreiben, weil es so kostbar ist. Er konnte nicht mehr aufstehen. Jeden Abend las ich auf seine Aufforderung hin noch ein Wort Gottes. Wir beteten und sangen die Lieder über Jesus. Er betete, Herr Jesus, wenn du willst, schenk uns morgen noch einen Tag mit dir. Und dann betete er irgendwann aus heiterem Himmel, heute ist ein Tag näher zu dir, lieber Herr Jesus. Im Juni 2019 ging er getrost nach Hause zu seinem Herrn. Das Pflegepersonal sagte, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du wirklich lebst und dass wir dich anrufen dürfen und gewiss sein, dass wahr ist, was du versprochen hast, dass du hörst. Ach bitte, erbarme dich über jeden von uns. Du weißt, in welcher persönlichen Lage jetzt die Einzelnen diese Predigt hören, Herr. Ach, es geht um dich allein. Danke, dass du wirklich ansprechbar bist und gib vielen den Mut, nach dir zu rufen, dem auferstandenen, allmächtigen Herrn. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.